Wer hier bis zum Ende dran bleibt, auch für die, die jetzt später noch dazukommen oder das hier später erst sehen, ganz am Ende wartet noch eine Überraschung, die ich so noch nie geteilt habe. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall hier die nächsten, ich sag mal, 40 bis 45 Minuten ein wenig zu lauschen und mitzuschreiben vor allen Dingen. Denn die Informationen, die ich dir heute geben werde, dienen einzig und alleine dir und den Menschen, die du liebst. Denn das ist eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Das, was du hier heute erfährst, behalte es nicht für dich. Trag es raus in die Welt. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir sprechen heute über das Thema Veränderungsprozesse. Denn egal, was wir im Leben erreichen möchten, und mit erreichen meine ich jetzt nicht nur irgendwelche monetären Ziele, sondern wirklich alles, was man im Leben so erreichen kann. Ja, das kann sein, dass man gesund bleibt, dass man sich von einer Krankheit heilt, dass man die Liebe seines Lebens findet oder vielleicht aber auch monetär was ganz Erfolgreiches aufbaut. Der Kern des Ganzen liegt immer in unserer Identität. Und die Identität ist gar nicht so einfach herauszufinden, wer sie denn ist, denn im Laufe unseres Lebens haben wir Schicht für Schicht über uns gelegt, also Rolle für Rolle, die jetzt dafür sorgen, dass wir ganz, ganz viele Verhaltensweisen an den Tag legen, um Erwartungen zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass wir dieser Rolle im Leben und im Alltag gerecht werden. Häufig hat uns diese Rolle aber ganz, ganz weit von dem entfernt, was wir eigentlich sind. Und die Antwort liegt hier drin. Und deswegen heißt das Ganze, was ihr heute kennenlernen werdet, auch der Identity Code, denn es ist der Code deiner Identität. Und wenn du die herausfindest, wir dürfen ja nichts garantieren oder versprechen, aber dann sage ich dir, wirst du ein Leben führen, das so für dich bisher vielleicht noch gar nicht gedanklich möglich gewesen wäre. Albert Einstein hat was ganz Schönes gesagt. Der hat gesagt, wir können die Probleme unseres Lebens nicht auf der gleichen Bewusstseinsebene lösen, auf der sie entstanden sind. Heißt, wir können die Themen unseres Lebens, die Herausforderungen, nicht mit der gleichen Identität lösen, Regeln angehen, die uns an den Punkt gebracht hat, an dem wir jetzt sind, wo das, was wir vielleicht haben möchten, nicht Realität ist. Das bedeutet, die Identität, die permanent meine Beziehungen vor die Wand fährt, wird nicht die gleiche sein, die auf einmal eine unglaublich schöpferische Beziehung führt, in Liebe und ohne Maske. Oder die Identität, die mich in die Armut gebracht hat, wird und kann nicht die gleiche sein, die mich wohlhabend macht. Ja, und deswegen bedeutet das, was wir tun, ist ein radikaler Identitätsshift. Bis hierhin hast du vielleicht alles schon mal gehört. Doch das, was ich dir heute zeige, und das ist etwas, das kann ich dir garantieren, hast du so in der Form noch nicht vermittelt bekommen. Und deswegen bin ich sehr froh und auch sehr stolz, dass mir die liebe Ines hier heute diese Bühne bietet, um so wundervollen Menschen, die jetzt gerade in diesem Raum sind, dieses Wissen mitzuteilen. Also erstmal an der Stelle, liebe Ines, danke für die Plattform. Möchtest du auch noch was sagen, einleitend?
Na, ich danke dir vor allen Dingen. Heute haben wir Samstagabend und es ist nicht selbstverständlich, dass man sich von der Familie entfernt und dass man dann hier ist. Dafür herzlichen Dank an dich, lieber Kevin, aber auch an alle Teilnehmer, die da ja auch jetzt hier lauschen und an alle, die das im Nachgang noch konsumieren werden, sage ich jetzt mal, um hoffentlich das dann weiterzutragen und was für sich und für ihre Familie tun können. Also ein herzliches Willkommen und ja, ich freue mich jetzt auch auf die Information, bin schon ganz gespannt.
Ja, danke, danke. Jetzt hast du mir was ganz Wichtiges auch schon vorweggenommen. Also im Endeffekt, egal wer es sagt, danke an dich zu Hause. Das ist, wie du schon gesagt hast, wir haben Samstagabend, du könntest gerade so viel machen. Du könntest mit der Familie sein, Sport machen, Netflix schauen mit der rechten Hand in der Chipstüte oder was auch immer. Machst du aber nicht. Du sitzt hier und arbeitest an dir. Und ich bin der Meinung, wenn wir diese Welt, die zweifellos irgendwie gerade völlig aus dem Ruder läuft, irgendwie ein bisschen besser machen wollen, dürften wir jeder bei sich anfangen. Und das machen wir hier. Also will dir gar nicht unterstellen, dass du gerade erst anfängst, aber wir fangen ja jeden Tag mit irgendwas wieder an und lernen uns alle immer ein Stück weit besser kennen. Und dafür möchte ich dir heute an diesem Abend dienen. Für die, die mich nicht kennen, aber die meisten müssten mich wahrscheinlich aus dem Interview kennen, mein Name ist Kevin McMeyer. Es steht ja da, Gründer des Identity Code, des ersten Transformationsmodells, was Genetik, Epigenetik, Neurobiologie, Bewusstseinsarbeit und künstliche Intelligenz dazu verwendet, um Menschen zu unterstützen und wieder zu sich selbst zu führen. Man könnte auch sagen, es ist die Verwissenschaftlichung der modernen Spiritualität. Und das war übrigens so ein Satz, der mich, damit hat man mich damals bekommen, weil ich bin jemand, ich muss es immer anfassen. Wenn du mir sagst, meditier doch mal, dann sage ich ja, warum denn? Warum soll ich mich jetzt auf den Stein setzen und die Klappe halten? Liegt nicht so in meiner Natur. Mittlerweile kenne ich die Antworten und tue es. Und das ist das, was wir machen. Ich möchte, dass wir die Dinge anfassbar machen. Bevor ich aber zu viel jetzt hier irgendein Gedöns erzähle, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und für diese kleine Geschichte teile ich einmal ganz kurz meinen Bildschirm, um dich in ein Gefühl zu bringen, beziehungsweise um ein Bild bei dir aufzumachen. Das, was du hier siehst, ist der 20-jährige Kevin. Und das ist eine Originalaufnahme des sogenannten Einsatzkamerateams der Bundeswehr. Denn da, wo wir dort gerade langfahren, ist im Jahre 2011 in einem kalten Dezemberabend im nördlichsten Teil von Kosovo, genau an der serbischen Grenze. Und dort war ich damals als Zeitsoldat, um da meinen Auftrag auszuführen. Das habe ich nämlich jahrelang getan. Und du siehst uns da mit einem sogenannten Konvoi, also wenn mehrere Fahrzeuge irgendwo hinfahren mit einem Ziel, siehst du uns gerade durch den Norden Kosovos fahren. Das war der vierte Tag im Einsatzland, also wo wir ganz frisch Anfang Dezember, es war kurz vor Weihnachten, ich glaube 3 Tage vor Weihnachten, erkunden wir gerade das Gebiet. Und es war wirklich so, wie du da gerade siehst. Wir sind durch die Gegend gefahren. Ich, jung und abenteuerlustig, habe mir gedacht, hey Mensch, das wird doch bestimmt klasse, hier zu sein und ein bisschen was zu sehen, ein bisschen was zu erleben, ein bisschen was zu erzählen zu haben zu Hause auch. Ne? Ist ja auch immer ganz schön. Und während wir da so lang fuhren, passierten wir irgendwann, das sieht man leider auf dem Video nicht, eine Kreuzung. Also man sieht grundsätzlich oder generell, die Straßen sind relativ leer für diese Uhrzeit. Es ist noch nicht ganz dunkel im Dezember, ja. Also wir hatten, glaube ich, so 16:30, 17 Uhr und sind dann über eine Kreuzung gefahren. Und diese Kreuzung, darfst du dir vorstellen, hatte ein großes weißes Kreuz einbetoniert, was offensichtlich nicht dorthin gehört hat. Das hat irgendwer Kraft seiner eigenen Arroganz einfach mal so dahin betoniert. Und daneben war eine rostige alte Feuertonne, wo so Flammenzungen rausschlugen. Da waren sich zwei Männer die Hände am Wärmen. Und die sahen jetzt nicht so aus, als wenn die uns gleich zum Grillen oder Stockbrotbacken einladen wollten, sondern die hatten scheinbar irgendeinen Grund, warum sie da standen. Und der Grund, der sollte sich relativ schnell zeigen, denn wir sind dann in ein Waldgebiet gefahren, wo man unschwer erkennt, Linksleitplanke, Rechtsleitplanke, in dem Schwarzen, was man da sieht, war Waldstück, was links hoch ging, rechts sehr, sehr steil runter. Und das sind ungefähr anderthalb Fahrzeuglängen Breite, ja, also relativ schmal. Und auf einmal sind wir auf diesen Roadblock aufgefahren, also eine nicht zufällig dorthin gestellte Straßensperre, die irgendeinem Zweck dient. Und auf einmal hieß es, ich komme mal zu dir zurück, auf einmal hieß es, Hauptgefreiter, was noch? Sie sichern bitte einmal, bitte nicht, also Sie sichern nach hinten und der Rest des Zuges schaut irgendwie beim Aussteigen, ob da Sprengsätze liegen oder irgendwas mit dem Roadblock da nicht in Ordnung ist. Und während ich dann so nach hinten sicherte und in diesen pechschwarzen Wald schaute, zischte es auf einmal, es pfeifte und es knallte und auf einmal war es taghell. Dicht gefolgt von einem Schrei, der hieß Kommando zurück, aufsitzen, wenden, durchbrechen. Was war passiert? Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Also ganz klassischer Hinterhalt, ne? Enge Straße, Straßenblock hingestellt und diese Rakete, die dort hochging, es war eine sogenannte Gefechtsfeldbeleuchtung, die diente dafür oder dazu, dass die anderen umliegenden Kämpfer wussten, die sind in die Falle gegangen. Also wir. Wir sind dann gewendet zurückgefahren und an der Kreuzung, wo jetzt die beiden Männer standen, standen jetzt Hunderte. Bewaffnet mit Hunden, groß wie Ponys, die Tiere, ja. Kläffend, aggressiv und wir hatten halt keine Wahl. Wir waren nur mit zwei Fahrzeugen und waren insgesamt 8 Besatzungsmitglieder. Da hieß es jetzt sterben oder durchbrechen. So, wir haben uns natürlich fürs Durchbrechen entschieden und alleine diese Geräusche der Menschen, die vorne auf die Motorhaube aufgeschlagen sind, die klingeln mir bis heute noch im Ohr. Da soll es in erster Linie gar nicht drum gehen, denn gleich spanne ich den Bogen, wieso ich dir das erzähle. Wir sind nach einer wirklich rasanten Rückfahrt, wo wir sogar von der Polizei verfolgt worden und von der Straße gedrängt werden sollten, im Feldlager angekommen. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie interessant, dass wir alle gerade vermeintlich die gleiche Situation durchlebt und erlebt haben, aber alle oder jeder irgendwie anders reagiert. Also von Weinen über aggressives Verhalten, Lachen und einfach Schweigen und in die Leere starren, war alles dabei. Wo für mich so das erste Mal wirklich der Kontakt mit der Psyche und dem Thema Trauma kam und wie subjektiv unsere Wahrnehmung dann doch ist. Ne? Jetzt mache ich einen kleinen Zeitsprung. Ich bin danach Feuerwehrmann geworden, also ich bin nach den 4 Jahren Bundeswehrzeit zur Feuerwehr gegangen in Düsseldorf, habe dort meine ganz normale Beamten-Brandmeisterlaufbahn gemacht, bin dann Notfallsanitäter geworden, ne? Jahrelang in der Notfallmedizin durch die Gegend geeiert mit dem Notarzt und auch mit dem Rettungswagen. Und habe dann irgendwann meine Gruppenführerausbildung gemacht und die findet in NRW in Münster statt. Und in Münster habe ich mich dann mit einem Kameraden getroffen, mit dem ich damals genau in dieser Einsatzsituation in einem oder auf einem Fahrzeug saß. Und der Mann, den ich da getroffen habe, der war nicht mehr der, den ich damals nach 4 Monaten Kosovo verabschiedet hatte. Der war gezeichnet vom Leben, tiefe Augenringe, Falten, also nicht, dass ich Falten schlimm finde, aber der sah für sein Alter dementsprechend sehr stark gealtert aus, das wollte ich damit sagen. Und spätestens im Restaurant, wo wir eine ganz bestimmte Sitzposition einnehmen mussten, nicht am Fenster, keine Tür oder Person im Hintergrund und immer den ganzen Raum im Blick, war mir klar, irgendwas stimmt da nicht. Spätestens als ich die Stäbchen gesehen habe, wie sie beim Essen gewackelt haben, habe ich da mal gefragt, hey, ist alles okay bei dir? Und hat er mir so ein bisschen erzählt. Ne? Er hat posttraumatische Belastungsstörung bekommen, Jahre nach unserem Einsatz, die aber auf genau diese Einsatzsituation zurückzuführen sind. Und das hat mich damals so sehr getroffen, dass ich jetzt schon wieder Gänsehaut kriege, denn der Kamerad musste seine Ausbildung nach der Bundeswehr abbrechen. Der hatte eine Pilotenausbildung, durfte die nicht zu Ende machen, musste die zurückzahlen, hat von der Bundeswehr da keine Unterstützung bekommen und ja, sein Leben hat jetzt dann natürlich eine Wendung genommen, wie man sie eigentlich keinem Menschen wünscht. Und ich habe damals an diesem Tisch, ich war zu der Zeit schon Epigenetik-Coach, das habe ich damals neben der Feuerwehrausbildung gemacht oder neben der Feuerwehrtätigkeit gemacht und hatte mein Buch auch schon geschrieben über die Psychoepigenetik und habe dann gesagt, weißt du was, gib mir mal ein paar Wochen, Monate, ich will mal ein wenig forschen, A, warum du und nicht ich oder irgendwer anders auf dem Fahrzeug saß und was man vielleicht machen kann neben den klassischen Therapiemethoden, die ja scheinbar bei dir gerade nichts bringen, weil du seit 6 Jahren schon da bist und immer noch zum Duschen die Tür abschließen musst, weil du Angst hast, dass irgendwer kommt und einen Hinterhalt quasi kreiert. Und das war im Endeffekt die Geburtsstunde dessen, was wir hier heute lernen. Und in dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, dafür zu sorgen, dass Menschen A verstehen, warum sie so reagieren, wie sie reagieren im Leben, auf die verschiedensten Ereignisse und dass Menschen geholfen wird. Und da geht es jetzt gar nicht nur um psychische Erkrankungen, sondern um alles, was wir im Leben erreichen möchten. Denn der Kern, und das wirst du gleich sehen, das macht es total einfach, ist immer der gleiche. Und an der Stelle danke ich dir erstmal fürs Zuhören. Das ist für mich immer eine sehr intime Geschichte, die, okay, ich merke, es wird leichter davor, darüber zu sprechen, aber bei den ersten Malen war ich immer sehr nah am Wasser gebaut, weil das doch eine sehr prägende Zeit ist oder auch war. Dankeschön erstmal dafür an der Stelle. Und jetzt gehen wir rein ans Eingemachte, denn diese Geschichte dient uns jetzt als Referenzwert, nenne ich es mal, um zu schauen, was kann eigentlich mit einem Menschen passieren und warum bekommt der eine Erkrankung, egal ob erstmal Psyche oder Körper, und der Nächste, der eins zu eins den gleichen Lifestyle lebt, nicht. Der bleibt gesund oder der wird erfolgreich oder der findet die Liebe seines Lebens und scheinbar immer alles irgendwie mit einem Fingerschnipsen. Und wir gucken uns das Ganze mal eben bezogen auf die Psyche an, kannst du aber ganz einfach auf alles übertragen. Denn ich habe jetzt natürlich weiter geforscht und mir die Frage gestellt, warum reagiert Person A anders als Person B, obwohl wir das Gleiche erleben. Und in der Psychologie, da sollte man dann natürlich suchen, wird man fündig. Und zwar beim sogenannten Diathese-Stressmodell. Das ist ein total cooles Modell. Das Diathese-Stressmodell zeigt nämlich, wie viel Veranlagung für eine Erkrankung bringst du eigentlich schon mit auf die Welt, ohne dass irgendwas passiert ist? Wir stellen uns das mal als Glas vor. Das, was hier in meinem Wasserglas schon drin ist, ist die Diathese, also die genetische Veranlagung. Und jetzt ist das Glas aber bei jedem von uns gleich groß. Hier an der Diathese liegt es jetzt. Wie viel kann ich eigentlich dort draufschütten, bevor das Glas überläuft? Bei Person 1 reicht, was weiß ich, zu sehen, wie ein Autounfall passiert, was natürlich schlimm sein kann. Bei Person 2 reicht vielleicht schon die Trennung vom ersten Freund und man bekommt PTBS. Und das sage ich gar nicht sarkastisch, das meine ich wirklich ernst, weil ich jeden Menschen mit seinen Themen zu 100% ernst nehme. Das ist das, was ich über die Jahre gelernt habe. Es gibt da keine Wertung drin. Wenn es dir schlecht geht, geht es dir schlecht. Und niemand hat dir einzureden, dass es nicht so wäre. Ne? Egal wie jemand anderes eine Situation oder eine Erfahrung bewertet. So. Das Diathese-Stressmodell, das zeigt also, aha, es gibt scheinbar genetische Veranlagungen, die wir schon mit in die Wiege gelegt bekommen, um im Leben irgendwie was, ja, oder im Leben irgendwas zu kreieren. Dann frage ich bei der Psychologie weiter. Ich bin da immer wie so ein kleines Kind, und bohre dann immer so nach. Ich will immer das Warum hinter dem Warum wissen. Ich sage so, okay, liebe Psychologie, könnt ihr mir denn auch sagen, ob man dieses Glas schon ein wenig leeren kann, bevor ich da vielleicht was draufschütte? Also präventiv? Und da sagt die Psychologie, das weiß ich nicht. Da sage ich, na gut, das ist nicht schlimm. Ich bin mir aber sicher, dass das geht. Dann frage ich die Psychologie, liebe Psychologie, was genau ist denn in diesem Wasserglas? Also was ist das Wasser? Wenn wir von einer genetischen Veranlagung sprechen, was genau heißt das denn jetzt? Und dann sagt der normale Mensch, der, weiß ich nicht, sich, ne, ein Psychologiestudium gemacht hat oder so, der sagt dann, naja, es gibt eine genetische Veranlagung zum Beispiel für deine Resilienz oder für deine emotionale Stabilität oder für bestimmte Erkrankungen. Dann sage ich, okay, das ist ja schon mal ein Stück präziser. Jetzt will ich aber genau wissen, was für genetische Veranlagungen begünstigen denn die emotionale Regulation? Oder die Resilienz oder deine Zielstrebigkeit oder. Und da passt dann die Psychologie. Da hat sie nämlich keine Antwort drauf. Da gebe ich mich nicht mehr zufrieden, also gucke ich weiter. Für uns alle. Und wo wurde ich fündig? In der Humangenetik. Ja klar, die befassen sich ja mit der DNA. So, was hat die Humangenetik jetzt rausgefunden? Die Humangenetik hat rausgefunden, es gibt Gene in unserem Organismus, da gucken wir gleich rein, die wir genau benennen können, wo wir genau wissen, Gen 1 ist zuständig für die emotionale Regulation, Gen 2 ist zuständig, um Stresshormone abzubauen und so weiter und so fort. Und die alle haben einen Namen und die haben verschiedene Varianten und die gucken wir uns gleich an, denn die können wir, und das ist das Schöne, bei jedem von uns sehen. Gehen wir aber gleich noch darauf ein. Du merkst schon, ich fühle dich jetzt wirklich von der siebten, achten Klasse Biologie führe ich dich einmal daran, denn ne, wenn wir das verstehen, der Körper folgt ja immer dem Geist, dann wird sich's im Leben deutlich, deutlich schneller zeigen. Ja? Also Diathese, Stressmodell, jetzt haben wir gemerkt, alles klar, da ist irgendwie, ich habe hier, warte mal, ich zeige euch mal auch noch ein kleines Bildchen, da ist irgendwie ein Zusammenhang zur Genetik und da bohren wir so ein bisschen drin rum. Genau, das ist das Diathese-Stressmodell. Nochmal die Definition. Das Diathese-Stressmodell erklärt, warum Menschen unterschiedlich auf Belastung reagieren. Jeder bringt eine bestimmte Veranlagung, also eine Diathese mit. Und erst wenn zu dieser Veranlagung ausreichend Stressoren dazukommen, dann können Krankheiten oder Störungen ausgelöst werden. Das Ganze können wir übrigens auch auf normale Krankheiten, die jetzt nicht mit der Psyche zu tun haben, beziehen. Denn stellen wir uns mal vor, in dieser Diathese ist auch unsere Veranlagung für die Entgiftung drin. Und jetzt bin ich vielleicht ein ganz schlechter Entgifter, das Glas ist schon bis hier voll und fange an zu rauchen. Krieg mit 40 Lungenkrebs. Denk mir, mein Gott, warum ich? Der Hans Werner von nebenan, der ist 95, der raucht rote Hand schon seit er 12 ist und der hat nichts. Warum? Ja, vielleicht beim Hans Werner war die Entgiftung, ne? Also die Veranlagung zur Entgiftung viel besser und sein Glas war nicht so voll. Das bedeutet, wir können nie wieder, und das ist das Schöne daran, was ich so liebe, nie wieder pauschale Aussagen treffen, die ein Glas über alle stülpen und sagen, so ist es bei dir und bei dir auch und bei dir auch. Ne, das impliziert natürlich auch, dass Coaching-Ansätze oder Therapieansätze, die können bei dir funktionieren, müssen aber nicht. Bei dir muss vielleicht was ganz anderes an den Tag gelegt werden. Da kommen wir aber gleich drauf. Ich trinke jetzt ein Stück Wasser und dann gehen wir nämlich ein Stück weiter. Wenn Fragen sind, ne, das ist ja ein sehr überschaubarer Raum. Schreibt es mir gerne in den Chat rein oder schreibt es euch auf. Ne, dann machen wir das zum Schluss gerne, wie ihr möchtet. Ich bin da sehr offen.
Ich muss bloß mal kurz weg. Es hatten einige geschrieben, die finden den Link nicht. Deswegen muss ich den nochmal schnell schicken.
Ach
Ja.
ja, guck mal. Aber ich bin hier. Alles gut. Wir sind ja da. Pass auf, wir gehen jetzt in die siebte, achte Klasse Biologieunterricht zusammen und schauen uns jetzt mal an, was sind denn eigentlich Genvarianten? Also, wenn wir jetzt schon davon sprechen, dass hier unten irgendwas mit unserer DNA drin ist, dann schauen wir uns doch erstmal an, was ist das Ganze überhaupt, ja? Wir fangen an bei unserem DNA-Strang. Unseren DNA-Strang finden wir wo? Genau in der Zelle. Zellen haben wir circa 80 Billionen an der Zahl. Wir sind ein riesengroßer Zellhaufen, der sich irgendwie in eine Form gepresst hat. Und in jeder dieser Zellen befindet sich jetzt ein Zellkern. Und in diesem Zellkern, jetzt, das ist ja der Wahnsinn, was die Natur drauf hat, befindet sich ein 2,5 Meter langer DNA-Strang. Diese schöne Doppelhelix, die wir hier auf der linken Seite sehen. Und von diesen, wenn wir diese 200 Meter jetzt mal an die 80 Billionen hintereinander ketten, also wie lang unsere DNA ist, wenn wir das mal so hintereinander werfen, das ist ja unglaublich. Ne? So, pass auf. Und jetzt ist ein kleiner Abschnitt dieser 200 Meter das sogenannte Gen. Ne? So wie wir das hier sehen. Also wenn wir so einen kleinen Abschnitt rausschneiden aus der DNA, ist das das Gen. Und jedes Gen, von denen haben wir 22.500 an der Zahl, jedes Gen hat verschiedene Aufgaben im Körper. Ich zeige das nochmal hier, dass man das mal so als Zahl sieht. 22.500 Gene haben wir. Zum Vergleich, eine Banane oder eine Fruchtfliege liegen so bei 19.000 Genen. Also der Unterschied von 3.500 Genen kann dieses komplexe System Mensch gar nicht beschreiben. Also muss irgendwas anderes da noch sein. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Furchtbar spannend, wirklich jetzt. Jetzt nehmen wir uns mal ein Gen, um mal zu verstehen, was so Gene eigentlich tun. Es gibt jetzt zum Beispiel ein Gen, das nennt sich COMT-Enzym. Ich schreibe mal ein bisschen mit. Normalerweise habe ich einen Flipchart, aber heute habe ich es nicht hier. COMT. COMT. COMT bedeutet Catechol-O-Methyltransferase. Das ist der Name des Gens. Und dieses Gen hat die Aufgabe im Körper, Stresshormone abzubauen. Bedeutet, wenn ich Adrenalin, Noradrenalin produziere, dann ist es im Blut, es sorgt dafür, dass meine Herzfrequenz hochgeht, dass mein Blutvolumen umverteilt wird in die Muskulatur, dass ich bereit bin zum Kämpfen und so weiter. Und dann frage ich die Menschen, gerne frage ich auch Ärzte mal, was baut denn jetzt die Stresshormone wieder ab? Und dann passen die meisten, denn es ist tief verwurzelt in der Humangenetik, es ist das sogenannte COMT-Enzym. Ein Beispiel für ein Gen, okay? Wir gehen gleich noch auf ein paar Varianten mehr ein. Jedes Gen, wir gehen jetzt immer tiefer, wir schieben Schicht für Schicht beiseite. Jedes Gen hat jetzt verschiedene Varianten. Das heißt, wir bleiben bei dem Enzym, was Stresshormone abbaut. Jetzt gibt es dieses COMT-Enzym in drei Varianten. Ja? COMT-Enzym, drei Varianten. Einmal eine schnelle, eine balancierte, also eine ausgeglichene und eine langsame. Was bedeutet das? Menschen mit einer schnellen COMT-Variante bauen Stresshormone schnell wieder ab. Ist super. Wenn die Stress haben, sind die schnell wieder in Ruhe. Füße hoch, ne, schreibt hier, der Kugelschreiber wird beiseite gelegt und dann, ah, Feierabend. Derjenige mit dem langsamen COMT-Enzym, der hat diese Stresshormone deutlich, deutlich länger im Organismus. Das bedeutet, ich gehe über die Straße, höre von links einen Hupen und quietschende Reifen, werde fast vom Auto angefahren. Stresssystem fährt hoch. Wenn ich jetzt ein langsames COMT-Enzym habe, ist eine Stunde später die Pumpe immer noch schnell, weil der Körper sehr lange braucht, um wieder in seinen Ruhemodus zu kommen. Jetzt kann man sagen, oh Gott, dann ist ja so eine schnelle COMT-Variante deutlich besser, weil ich nicht Gefahr laufe, zu sehr gestresst zu sein. Das stimmt in dem einen Bereich. In dem anderen Bereich stimmt es aber wiederum nicht, denn alles hat immer zwei Seiten und jedes Gen ist in einer, ich sag mal, in einer pluripotenten Position. Das heißt, die sind für verschiedene Funktionen im Organismus zuständig. Ich sage dir mal noch eine andere Funktion fürs Kommt-Enzym. Das baut nicht nur Stresshormone ab, sondern auch den Vorläufer von Adrenalin und Noradrenalin, die ein bisschen pfiffig sind in Biochemie, wissen, was jetzt kommt. Der Vorläufer ist Dopamin. Dopamin wiederum ist unser Glücks- und Motivationshormon. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt nach diesem Workshop-Abend total motiviert, weil du dir denkst, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es angehen. Das ist sehr, sehr wünschenswert, wenn das nach dem Abend passiert. Jetzt bist du immer mit einem schnellen Kommt-Enzym. Dann baust du das Dopamin ganz schnell wieder ab. Du wirst morgen früh wach und denkst dir, ah, war schön, war nett, aber weißt du was, umsetzen kann ich auch nächste Woche noch. Derjenige mit dem langsamen Kommt-Enzym, der wird morgen früh aufstehen. Dopaminlevel ist immer noch hoch und er sagt sich, das war geil, ich gehe es wirklich an jetzt. Ich werde jetzt das und das machen oder das und das oder das und das. Das heißt, wir haben immer zwei Seiten. Der eine ist eher so ein gemütlicher Mensch, der nächste ist eher so der von der Tarantel gestochen, der immer so ein bisschen auf Zack ist und irgendwie nicht so richtig runterfahren kann. Ne? Und du merkst schon, das ist jetzt eine Genvariante von 25.000, die deinen Charakter und deine Psyche und deine körperliche Gesundheit widerspiegeln. Jetzt stell dir mal vor, du kennst alle. Bahnbrechend. Warum macht die Natur das eigentlich? Warum baut die dich anders als mich und die Ines wieder anders als die Dagmar und anders als die Ricarda? Also das sind jetzt die, die ich hier gerade im Raum sehe. Ganz einfach. Biodiversität. Die Horde musste überleben. Der frühe Mensch konnte nur überleben, wenn wir nicht alle gleich sind. Und vielleicht ist das die wichtigste Message des ganzen Abends, ohne dass es irgendwo rumgeht oder nicht um innere Arbeit oder sonst irgendwas, zu verstehen, dass wir alle gleich sind, dass wir alle nicht gleich sind und dass das gut so ist. Wir haben alle unterschiedliche Denkstrukturen. Wir sind alle unterschiedlich aufgebaut, was unsere emotionale Stabilität angeht, unsere Zielstrebigkeit, unseren Fokus. Und das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Du darfst dir vorstellen, in der Urzeit gab es, und das kannst du in der Anthropologie nachlesen, das ist ja die Wissenschaft, die sich mit dem frühen Menschen befasst, gab es Archetypen vom frühen Menschen. Es gab, ich will gar nicht so viel erzählen, dann gehen wir gleich drauf ein, aber es gab zum Beispiel Jäger, ne, das sind die, die rausgerannt sind und Beute gesucht haben. Du kannst dir vorstellen, der Jäger ist von seiner Genetik ganz anders aufgebaut, als, ich nehme jetzt mal das krasse Gegenstück, den Wächter. Der Wächter, der den Platz der Gruppe, die Horde beschützen musste. Der Jäger ist jemand, der braucht Adrenalin. Der will raus, der will sein Gebiet erweitern, der will und muss Risiken eingehen, weil der permanent auf Reizsuche ist. Sein Dopaminsystem ist so gebaut. Der Wächter, der braucht Routinen. Wenn die Routine bricht und irgendwelche Dinge nicht stimmen in seiner Sicherheit,
Kevin, hörst du uns noch? Dein Internet scheint zu streiken. Ihr anderen, gebt mal kurz einen Daumen hoch, ihr seid noch drin oder ist das mein Internet? Aha, okay, Cornelia. Ja. Die jetzt ohne Kamera sind, die können mal kurz irgendwie eine Reaktion zeigen, überreagieren. Ob das bei euch? Ihr seid da, oder? Okay, alles gut.
Ja, wir sind da.
Sehr schön. Jetzt ist der Kevin rausgeflogen. Ich hoffe, er
Ja.
kommt wieder rein. Ja, mal sehen. Anscheinend hat er mich im Hintergrund zum Co-Host gemacht, weil sonst wären wir nämlich jetzt alle raus. Sehr spannend. Da waren jetzt die Gene zu stark und da hat es uns gleich ausgekickt. Jetzt bist du wieder da, sehr schön.
Bin ich aus meinem eigenen Webinar geschmissen worden hier?
Ja, willst du mich zum Co-Host machen, dass, falls das nochmal passieren sollte?
Ja, gute Idee, sehr gute Idee. Ich entschuldige die kleine Unterbrechung. Aber gut, da konnten wir kurz mal durchatmen.
Wir haben gesagt, das waren so viele Gene jetzt, das hat uns gleich rausgekickt hier oder dich
Ja, es
raus.
ist gut. Können wir uns nochmal gemeinsam setten und setzen lassen? Also, wir waren beim frühen Menschen. Der frühe Mensch, ja, der, auf den gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen näher ein. Wir waren bei den Genvarianten. Wir gehen jetzt noch eine höher. Genau, ich darf jetzt gerade erstmal wieder den roten Faden finden.
Denkst du an den Co-Host, dass das dann nochmal passiert vielleicht?
Müsste eigentlich schon sein.
Ach so, gut, habe ich jetzt nicht gesehen. Okay.
Habe ich dir schon eingestellt.
Alles
So, pass
klar.
auf. Wir waren bei den SNPs, das ist das hier. Das sind die Genvarianten. SNP steht für Single Nukleotide Polymorphismen. Kannst aber direkt auch wieder beiseite schieben. Das ist dann die Genvariante auf schlau. Ja, so. Jetzt steht darüber aber noch die Epigenetik. Die Epigenetik sagt jetzt, wie formt meine Umwelt meine Gene, beziehungsweise meine Genvarianten. Ja, das heißt, die verschiedenen KOMT-Enzyme, schnell, langsam, mittel oder schnell, mittel, langsam, brauchen ganz andere epigenetische Strategien, um im Leben was auch immer zu erreichen. Ja? Sind wir uns einig? Schreibt mal in den Chat, Cornelia, sehe ich nicken, ob ihr noch bei mir seid oder ob ihr schon mit dem Gesicht in die Tastatur gelandet seid. So, pass
Noch
auf.
da.
Noch da. Perfekt. Ricarda, danke. Guck mal. Ich war dann bei
Ah,
der
noch
Human.
da.
Alle noch da, Maria, Marie auch. Sehr gut, sehr schön. Danke fürs Feedback. Pass auf, wir nehmen uns nochmal das Glas mit der Diathese. Ich habe gesagt, die Psychologie wusste nicht, was hier drin ist. Die Humangenetik weiß es. Die Humangenetik sagt mir jetzt, es gibt DNA, es gibt Gene, es gibt Genvarianten. Und jetzt sage ich, hey, dann erzähl mir doch mal von so einer Genvariante. Ne? Ich habe euch gerade von einer erzählt. KOMT-Enzym in drei verschiedenen Ausrichtungen. Jetzt gibt es aber natürlich auch Varianten für andere Dinge. Und damit ihr nicht denkt, nur ich sage das, sondern auch die Wissenschaft sagt das, gucken wir uns hier einen kleinen Ausschnitt mal an aus dem Journal of Neuroscience. Das ist ein Wissenschaftsmagazin, wo es einfach um die Neurowissenschaft geht. Und ihr seht, das ist von 2012. Also das ist jetzt nicht so, dass die Informationen irgendwie gestern alle erst entstanden sind. Und hier geht es um einen ganz anderen Faktor. Gerade haben wir über das KOMT-Enzym gesprochen. Hier, das male ich euch jetzt nochmal kurz auf, geht es um den Wachstumsfaktor BDNF. Ich zeige Ihnen nochmal hier, wie man ihn schreibt. Das ist der Brain Derived Neurotrophic Factor. Das ist das, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung häufig, wenn jemand, ne, da so ein bisschen Neurowissenschaft reinbringt, als Wachstumsfaktor im Gehirn kennen. Dieser Wachstumsfaktor sorgt dafür, dass wir neuronale Netzwerke bilden können, wenn wir zum Beispiel neue Gedanken denken und neue Emotionen verspüren. Dann verändert sich unser Gehirn ja strukturell. Und jetzt denkt man, so hört man ja immer, ne, wenn man sich jetzt irgendwelche Bücher durchliest von Dr. Joe Dispenza oder keine Ahnung wem, ja, du musst nur so und so denken und dann passiert das und das im Gehirn. Die Frage ist, ist das so? Denn die Forschung hat herausgefunden, nicht bei jedem funktioniert das gleich gut bzw. gleich schlecht. Es gibt nämlich eine Genvariante, die nennt sich VAL, das ist jetzt, pass auf, jetzt wird es wirklich wissenschaftlich, aber ich möchte dir einmal, damit du einmal verstehst, wo das herkommt. Es gibt jetzt von diesem BDNF eine Genvariante, die nennt sich VAL66MET. Das ist blöderweise, das heißt blöderweise, es ist die ich selber trage, ja, von sieben verschiedenen BDNF-Varianten. Das ist die langsamste von allen. Das bedeutet, wenn ich neue Dinge integrieren möchte, egal ob ich etwas lernen will wie eine Fremdsprache, ob ich etwas, einen Bewegungsablauf koordinativ dazu lernen möchte. Ich will jetzt auf einmal, was weiß ich, Ballett tanzen und muss hier meine Arme irgendwie rhythmisch bewegen, brauche ich einfach länger dafür. Ich brauche mehr Wiederholung. Das erklärt zum Beispiel auch, warum es Menschen gibt, die einmal irgendwie den Tennisschläger in die Hand nehmen und auf einmal wie Andrew Agassi spielen und der nächste sich damit fast irgendwie den Arm auskugelt, ne? Auch nach der dritten Runde. Dieser Wachstumsfaktor steht aber noch mit ganz anderen Sachen in Verbindung. Und zwar mit Depressionen, Angstzuständen und Burnout. Denn der schützt uns davor. Und diese VHL-66-MET-Variante ist die, die am engsten im Kontakt steht mit Depressionen, Angststörungen, Panikattacken und so weiter. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, aha, wenn es doch so etwas gibt wie DNA-Analysen und direkte wissenschaftlich herausgefundene Zusammenhänge zu Depressionen, wieso kriegt denn nicht jeder Mensch, der mit einer diagnostizierten Depression rumläuft, erstmal so eine Analyse? Keine Antwort bisher. Aber ich habe eine Antwort, die sage ich euch gleich. Das Schöne ist, wenn wir so etwas sehen, ne? Ich sehe jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe genau diese Variante, dann heißt das nicht, dass ich jetzt benachteiligt bin im Leben. Ganz im Gegenteil, ich weiß das jetzt und jede Genvariante, und das ist das Schöne, kann so unterstützt werden, dass sie wie die beste Variante läuft, beziehungsweise die, die zu meinem Ziel passt. Das heißt, wir können uns alle das gleiche Ziel setzen. Nehmen wir mal was Einfaches, wir wollen jetzt Hebräisch lernen. Und wir setzen uns alle hin und ich brauche aber einfach andere Strategien als jemand, der hier einfach gesegnet ist mit einer anderen Variante. Ne? Es gibt immer von allem Kehrseiten, das ist das Wichtige. Ne? Es kann zum Beispiel sein, dass Menschen mit einer anderen Variante dieses Wachstumsfaktors nicht so viel fühlen. Die sind kälter. Die spüren einfach nicht so viele Emotionen. Das sind Menschen, die sind nicht so ganz empathisch. Diese Variante zählt eher zu den Hochsensiblen. Für mich als Mann war das erstmal schwer einzugestehen, ja, wie hochsensibel. Ich doch nicht, ich bin Soldat, hallo, ich bin Feuerwehrmann gewesen, ich bin doch nicht sensibel. Ja, doch, mein Nervensystem schon. War sehr, sehr, sehr interessant für mich zu wissen und auch übrigens einer der wichtigsten Gründe, warum ich bei der Feuerwehr irgendwann aufgehört habe, denn dieser 24-Stunden-Schichtdienst und Trauma über Trauma und Trauma und Trauma und das wirklich jede Schicht, weiß ich nicht, wie lange sowas gut geht, ne? Wir wollen es ja nicht herauskitzeln. So, jetzt machen wir ein bisschen was Lustiges. Habt ihr Lust auf was Lustiges? Ein bisschen Abwechslung reinzubringen, damit ihr auch ein bisschen gefordert werdet. Pass auf. Ihr macht jetzt mal Folgendes. Ihr malt euch, ich muss mal kurz überlegen, wie wir es malen, ein Ranking. Und ihr braucht es gar nicht mal. Pass auf. Ich stelle euch jetzt sieben Archetypen vor. Und diese sieben Archetypen stelle ich dir vor und du rankst mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat er sich für dich stimmig angefühlt. Also wie sehr klang der nach dir? Wir gucken mal, ob wir auf die Art und Weise, auch ohne dass du eine DNA-Analyse gemacht hast, herausfinden können, was für ein Typ du bist. Ja? Und ich stelle dir die jetzt vor, immer mit einem Bild, und du guckst einfach mal, was zum Schluss bei dir die meisten Punkte hat oder dominierend ist. Denn jeder von uns hat nicht einfach nur einen Archetypen, sondern meistens ein bis zwei dominierende und dann prozentual verteilt, ne, so ein bisschen gestaffelt. Das ist jetzt nicht so, dass du nur Jäger bist oder nur Wächterin oder Wächter. Ne? Pass auf. Ich teile dazu nochmal meinen Bildschirm. Aber wir fangen an beim Wächter. Pass auf. Der Wächter ist ein Mensch mit einem sehr empfindlichen Stresssystem. Der spürt Gefahren, bevor sie sichtbar werden und bewahrt die Gruppe vor Angriffen. Früher, was war seine Aufgabe? Gefahren erkennen, Sicherheit herstellen, Kinder und die Gruppe beschützen. Ja, also kannst du mal in dich reinhören, bist du jemand, der sich um das Wohl anderer kümmert und dafür wirklich sorgt, dass ja, da nichts passiert, oder bist du eher jemand, der wo das gar nicht zutrifft? Kannst du für dich mal so ein bisschen rein ranken? Jetzt gibt es Menschen, kommen wir zum zweiten Archetypen, die legen beim Wächter noch einen drauf. Der Wächter, der ist schon für andere da, aber es gibt Menschen, die sich regelrecht, ich würde schon fast sagen, aufopfern für andere Menschen, die wirklich an der Gesundheit anderer Menschen interessiert sind und auch dafür sorgen, ne, das ist, die auch dafür sorgen, dass die, gerade auch wenn sie verletzt sind, Heilung finden und so weiter und so fort. Das ist ein Archetyp, der gebraucht wird, wenn der Wächter seine Arbeit nicht gut gemacht hat. Und zwar der Heiler, die Heilerin. Der Heiler, die Heilerin ist noch ein Tacken sensibler. Die spüren Stimmungen, Schmerzen, Schwingungen im Raum. Die früher hielten die Verbindung, regulierten Konflikte, gaben Trost, ne, heilten, waren für die emotionale Regulation in der Horde zuständig, für Verbindung im Raum, Fürsorge, Versorgung. Heute häufig Menschen in pflegenden Berufen oder auch im Coaching-Bereich. Der Heiler hat auch einen Nachteil, der Wächter übrigens auch, sage ich euch danach noch. Der Heiler hat den großen Nachteil, dass er sich häufig in dieser Aufgabe verliert und dabei vergisst, dass er selber auch Teil der Horde ist, der manchmal gehalten und geheilt werden darf. Beim Wächter ist das Manko, dass sein sehr sensibles Stresssystem, was sofort erkennt, wenn hier in der Routine, in meiner Sicherheitskette was nicht stimmt, kippt das bei dem in Angst um. Das heißt, zu viel Stress, zu wenig Routine oder zu viel, was den ins Chaos stürzt, kann dem Angstzustände machen, ja, Wächter. Wenn es Wächter gibt und auch Heiler, die darauf bedacht sind, die Gruppe zu schützen und zu versorgen und zu heilen, dann gibt es auch Leute, die einfach genau das Gegenteil sind, die rauspreschen und jagen gehen. Guck mal, sorry, ganz anderer Typ. Ich fange nochmal anders an. Es gibt Menschen, die sich früher Denker genannt haben, Denker und Denkerin. Das ist ein Archetyp, der sehr strategisch planen kann. Der hat vorne den Neokortex heute, früher hatten sie den noch nicht, hat sein Dopaminsystem aber schon darauf hingedeutet, dass der sehr gut konzentriert arbeiten kann, der kann Muster erkennen, der kann planen, der kann Zusammenhänge verstehen und so weiter und so fort, der analysiert. Der ist auch für den Wissenserhalt zuständig gewesen. Wahrscheinlich häufig Leute, die schon so im Bereich Höhlenmalerei oder irgendwie in Steine was reinkloppen, meißeln, versiert war. Der Denker. Der Denker hat das große Problem, dass der häufig in diesen Gedanken feststeckt und dann nicht losgeht. Der denkt und denkt und denkt und plant und plant und plant. Und bevor der losgerannt ist, haben 100 Leute den schon überholt, die gar nicht so weit gedacht haben, einfach losgerannt sind. Wenn es Denker gibt, gibt es auch das genaue Gegenteil. Und jetzt sind wir bei dem, den ich gerade meinte, der Jäger, der ist ein Archetyp, der tatsächlich mal ein wenig mehr nachdenken sollte, bevor er losrennt und mit dem Säbelzahntiger kämpft. Das ist der Jäger, die Jägerin. Die brauchen Bewegung, die brauchen Risiko, die brauchen Abenteuer, ne? Entdecken, Grenzen sprengen. Auch vom Muskeltyp, den können wir genetisch auch sehen. Ist das jemand mit guten Schnellkraftfasern, aber auch einer guten Kraft, weil der muss viel laufen und dann aber auch kämpfen können, ja. Früher, klar, war der dazu da, ein neues Gebiet zu erkunden, Nahrung zu finden und Risiken einzugehen. Jetzt stell dir mal vor, wenn wir mal so einen Transfer auf die heutige Zeit machen, du steckst einen Jäger in einen Routineberuf, zum Beispiel in der Fließbandarbeit, wo er jeden Tag das Gleiche macht. Der geht kaputt. Der kriegt schneller Burnout, als du gucken kannst, ja. Genauso wie der Wächter, wenn ich den in irgendwas reinsetze, wo der jeden Tag einer neuen Situation ausgesetzt ist. Nehmen wir mal zum Beispiel Feuerwehrmann, wo du nie eine Einsatzsituation planen kannst, weil alle anders sind. Da geht der Wächter kaputt. Das packt der nicht, wenn nicht alles immer nach dem gleichen Status quo läuft. Ja? Wir gehen zum nächsten, denn irgendwer muss diese Horde auch zusammenhalten, damit die sich nicht gegenseitig zerfleischen oder völlig im Chaos enden. Das ist der Leader. Der Leader oder die Leaderin oder auch Vermittler, gerne genannt, ist jemand, der kann zuhören, der kann vermitteln, der kann handeln, führen, aber auch folgen. Ja? Sein Nervensystem ist in der Balance. Nicht so stressanfällig, aber auch nicht so, dass der nie Stress empfindet. Also einfach wirklich gut ausbalanciert. Wie gesagt, der war da dafür da, die Harmonie in den ganzen Rollen herzustellen. Der trifft aber auch für die Horde Entscheidungen, nicht für sich, sondern für die Horde, ganz, ganz wichtig, und hat einfach die vermittelnde Position. Der Leader hat das große Manko, dass der schlecht Aufgaben abgeben kann. Er denkt immer, ich muss das alles machen, sonst funktioniert das nicht. Und läuft natürlich dadurch Gefahr, eher in so einen Burnout zu kommen, ähnlich wie der Jäger, weil die sich gerne mal zu viel aufbrummen, ja. Wir haben den Ritualführer. Menschen seit Anbeginn der Zeit finden immer ganz viel Sinn und Kraft in Ritualen. Und der Ritualführer bzw. der Sinngeber, auch genannt, war einfach der Brückenbauer zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Das finde ich sehr, sehr schön. Der hat das Ganze transportiert. Der öffnet die Wahrnehmung für Symbolik, für Spiritualität, für Intuition, hält damit natürlich auch oder schafft damit ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl, ne? Heute große religiöse Führer oder auch Sektenführer halten ja auch sehr, sehr viele Menschen zusammen, weil sie dem Ganzen, was sie tun, sehr viel Sinn geben. Früher, ne, war er dafür auch da, Mythen und Rituale durchzuführen, den spirituellen Zusammenhalt und auch Orientierung, weil die vielleicht auch schon im Sternenbilder lesen. Ganz gut waren, ja. Und wir haben den Visionär. Es braucht Menschen, die deutlich weiter denken können als andere. Denn stell dir mal vor, wir hätten nur Jäger, dann würde die Horde im Chaos versinken. Stell dir mal vor, wir hätten nur Wächter, dann gäbe es keinen Fortschritt mehr. Hätten wir nur Denker, dann würden wir uns vieles ausmalen, aber keiner würde losgehen. Das heißt, ne, wir brauchen immer das Konstrukt aus allem. Und der Visionär ist jemand, der über Dekaden schon in die Zukunft denkt. Der erkennt große Linien, kann die Zukunft planen, kann Systeme völlig neu denken. Man nannte ihn auch den Langzeitarchitekten der Menschheit und ja, hat dadurch natürlich Ressourcen geplant, beziehungsweise Ressourcen gelenkt, Wege geplant und auch so ein wenig in die Zukunft gesehen. Also ein ganz, ganz toller Archetyp. Und was mich jetzt erstmal interessiert an der Stelle ist, welcher Archetyp ist denn der, der bei dir jetzt gerade dominant war? Haut's gerne mal in den Chat rein. Ist immer sehr, sehr interessant, was für Archetypen so mit uns sind. Ich verrate euch danach auch meinen. Den meinen kenne ich jetzt natürlich, weil ich die DNA habe. Lida, Ines, sehr schön. Das passt zu dir. Heiler. Cornelia, sehr gut. Ricarda ist eine Wächterin. Sehr cool. Sehr, sehr interessant. Stellt euch mal vor.
Kevin,
Ja.
Kevin, darf ich mal fragen?
Immer.
Ich habe das Gefühl, ich wurde zu einem Wächter gemacht, aber in Wirklichkeit bin ich ein Visionär.
Ricarda, du sprichst was richtig Geiles an und ich danke, danke, danke dir dafür, dass du dich da gerade entmutet hast und das sagst. Genau das ist es. Wir werden gemacht. Da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich das, was ich eingangs erwähnte mit der Identität und den Rollen. Zu unterscheiden, was ist eigentlich Rolle, was spiele ich, wo setze ich eine Maske auf und denke, ich wäre etwas, was aber gar nicht meiner Identität entspricht. Sehr gut, dass du das sagst. Ich habe da jetzt erstmal keine Antwort, wie du das differenzieren kannst. Letztens habe ich in Düsseldorf, also hier, wo ich herkomme, ein großes Seminar gegeben, Live-Seminar. Genau diese Übung gemacht mit knapp 100 Leuten, die sich dann so hingestellt haben auf dem Boden. Und die meisten von denen kamen wirklich danach zu mir und haben gesagt, ey, ich möchte jetzt wirklich genau wissen, ich mache mal die DNA-Analysen. Und siehe da, bei sehr, sehr vielen kam was völlig anderes raus, wo sie dann gesagt haben, boah, krass. Das ist ja interessant. Eine ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, die ist Lehrerin an einer Grundschule. Und sie dachte, sie wäre Wächterin, deswegen erzähle ich das gerade. Und was kam raus? Sie ist Visionärin. Sie ist in Tränen ausgebrochen, weil sie wusste jetzt, ich habe die Antwort auf meine Frage, ob ich hier in dieser Schule Lehrerin bleibe. Ganz gestandene Frau, die wirklich dann in dem Moment ist für die erstmal kurz eine Wälzung gebrochen, weil sie diese innere Stimme die ganze Zeit schon hatte, aber dann sich die ganze Zeit gedacht hat, nee, das darf nicht sein, weil ich müsste zu viel verändern, auch im Außen, wenn das jetzt wahr ist, ne? Deswegen, Ricarda, vielen, vielen Dank. Stellt euch mal vor, ganz verrückter Gedanke von einem, pass auf, vor über einem Jahr war es noch ein ganz verrückter Gedanke, mittlerweile ist es echt starke Realität in dem, was ich so tue. Jeder Mensch wüsste das für sich. Und du könntest dich wieder im Einklang mit deinem System oder dein Leben so anpassen, dass es für dein System passt. Ich sage euch, wie radikal ich da bin. Ich habe, nachdem ich das alles für mich rausgefunden habe, und das war erst im letzten Jahr, mein Beamtentum auf Lebzeit an den Nagel gehängt. Weil ich wusste, es ist nicht meine Bestimmung, mein Leben lang in diese, auf die Wache zu fahren und mein eigenes Ich vor dem Tor draußen zu lassen, die Uniform anzuziehen und dann im Namen des Herrn, des Dienstherrn, tätig zu sein. Das entspricht nicht meiner meiner Identität. Und jetzt, ne, Ricarda, nochmal kurz dazu. Ich dachte aber, mein Leben, das ist meine Identität, weil ich habe ja beruflich nie was anderes gemacht. Ich habe immer Uniform getragen. Und das aufzuarbeiten, warum das überhaupt so ist, das ist dann natürlich, da setzen wir dem Ganzen die Kirsche auf die Sahne oben drauf. Ne? Deswegen wundervoll, danke, dass du es angesprochen hast. Ich beeil mich jetzt, wir haben nicht mehr lange, aber ich möchte, dass wir auch alle wach bleiben. Kernmessage bis hier erstmal. Egal, was du im Leben gemacht hast und es hat vielleicht bisher nicht geklappt, möchte ich dir sagen, du hast nicht versagt, sondern eventuell auf einem System aufgebaut, was du nicht verstanden hast, beziehungsweise um dich herum wurde etwas gestrickt, was dein System nicht verstanden hat. Und da ist ganz, ganz viel Hoffnung, dass du, egal was du vorhast, genau da noch hinkommen wirst. Ja, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass jeder Mensch, wenn er seine Voraussetzungen und seine Potenziale und seine Stärken, aber auch seine Herausforderungen kennt, alles erreichen kann. Ja, das ist einfach so. Ich möchte zum Abschluss noch ein reales Fallbeispiel zeigen von der lieben Vivi. Der Name ist nicht geändert, den darf ich so übernehmen, weil sie auf dieses Ergebnis so unfassbar stolz ist. Die Vivi kam damals zu mir Mitte 30, da war sie in der Klinik mit Depressionen. Diagnostizierte Depression, Angststörung, Panikattacken. Und das Interessante bei ihr war, dass die Antidepressiva bei ihr nicht gewirkt haben, also sogenannte SSRIs. Und sie war schon beim fünften Medikament ohne Wirkung mit ganz, ganz vielen Nebenwirkungen. Gewichtszunahme, Schlaflosigkeit, emotional abgeflacht. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber solche sogenannte SSRIs sind sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Serotonin ist ja eins unserer Glückshormone auch. Das wird dann, ist also durch so einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wird verhindert, dass Serotonin wieder abgebaut wird. Das heißt, das ist der Spiegel ist hoch im Blut und das soll uns dann happy machen. Aber nicht nur happy, sondern auch positiv, gefühlvoll und so weiter und so fort. So, das heißt, die Vivi kam zu mir und sagte: Kevin, ich kann nicht mehr. Ich brauche irgendeine. Kannst du mir helfen? Ich sage, ich lade dich mal zu einem Experiment ein. Bist du offen dafür? Und sie sagt, ja, das war jetzt vor über einem Jahr, vor knapp einem Jahr. Sie sagt, ja, bin ich offen für, pass auf. Ich zeige euch nochmal kurz die Ausgangslage: Diagnose, Depression, Angst, Panikstörung, Antidepressivum wirkungslos, Klinikaufenthalt, Verzweiflung, dadurch natürlich Schuld und Scham, weil die sich jetzt gefragt hat, was ist mit mir verkehrt? Warum heile ich nicht, obwohl ich alles tue? Ja, eine super coole Frau. Jetzt habe ich gesagt, wir machen eine DNA-Analyse. Das Bild zeige ich einmal nur, um die Komplexität annähernd mal zu zeigen, was ich mir früher alles angucken durfte, wenn ich mit einem Menschen seine DNA analysiert habe. Das hier zum Beispiel ist der Kreislauf für oxidativen Stress. Ne? Hier sehen wir dann verschiedene Gene, also hier GSH, SOD, GPX, das sind die Gennamen und da gucke ich genau, wie funktionieren die jetzt bei der Vivi. Genau wie hier unten ist der Methylkreislauf und hier ist der Fettsäurestoffwechsel in drei verschiedenen Ausführungen. Und hier rechts in so einer Genanalyse kann ich jetzt immer sehen, ah, okay, hier ist das Thema Entzündungen. Das sind die Namen der Gene, die wir eben schon hatten, ne? Und rechts sehe ich jetzt die Genvariante. Das sind dann immer so ganz komplizierte Namen. Und daraus kann ich jetzt schließen, ne, weil ja jede dieser Genvarianten wissenschaftlich erprobt ist, warum geht es der Vivi so, wie es ihr geht? Wir haben bei der Vivi Folgendes herausgefunden, und ich pick jetzt nur mal drei raus, weil die sehr eindrucksvoll sind. Das Kontenzym, weil wir eben über das Kontenzym gesprochen, hat bei ihr einen sehr langsamen Abbau gehabt. Das heißt, Stresshormone waren bei ihr immer sehr, sehr lange im Organismus. Sind Stresshormone gut für die Psyche? Nein, natürlich nicht. Wir haben im MTHFR-Gen, so nennt sich das Gen, haben wir eine gestörte Neurotransmitter-Synthese gesehen. Neurotransmitter, Serotonin, Dopamin, die uns glücklich machen sollen, wurden bei ihr nicht richtig synthetisiert. Wir haben im, und das war der absolute Knaller, im 5-HTT-LPR-Gen, so nennt sich das, gesehen, dass ihr Serotonintransport aus dem Blut in die Zelle nicht funktioniert. Und auf einmal hatten wir die Antwort: Warum zum Teufel wirken die SSRIs nicht, die Antidepressiva? Jetzt wussten wir es. Wir konnten ihren Zustand wirklich nachmalen, weil er genauso in ihrer DNA steht. 5 Wochen später 5 Wochen, Leute, das ist kein Witz. Wir haben es jetzt seitdem mehrfach wiederholt mit anderen Klientinnen. Ist sie aus der Klinik raus gewesen, frei von Symptomen, frei von Medikamenten. Wir sehen hier die Kategorie Gesundheit, körperliche Aktivität, emotionale Stabilität und die Entwicklung in Prozent nach 35 Tagen. Und seht mal hier, 100%, 700% bei Stressregulation, 600% bei Grübelzwang, also weniger Grübelzwang, 600%. Bahnbrechend, ja, Optimismus 66% mehr. Das wirkt schon fast wenig in dem ganzen Kontext hier. Aber Leute, 66% mehr Optimismus bei einem depressiven Menschen, ja, ist auf eine 10 gegangen. Guck mal hier. Unglaublich. Und das hat uns so berührt, dass wir gesagt haben, wir können das nicht mehr für uns behalten. So. Und wäre jetzt noch ein anderes Fallbeispiel gekommen. Ich möchte jetzt kurz einmal sagen, was haben wir gemacht? Denn das ist jetzt interessant. Warum habe ich zu Vivi gesagt, wir machen ein Experiment. Stell dir mal vor, ich habe tausende von Genen und Genvarianten von dir jetzt hier vorliegen. Früher musste ich wirklich, das habe ich wirklich so gemacht, kein Witz, gibt es noch Videos von, habe ich ein Whiteboard gehabt durch mein ganzes Büro und habe das alles hingehängt, wie in so einem, wie so ein Ermittler, der irgendwie mit so Schnüren schaut, wieso ist das alles und wer ist der Mörder? Ja, so. Hat furchtbar lange gedauert. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Wir leben doch in einer Zeit, wo alles digital ist und alles irgendwie mit intelligenten Systemen. Und dann haben wir den Identity Code, wie er heute ist, wirklich geboren. Wir haben nämlich eine eigene künstliche Intelligenz entwickelt, die so unfassbar wirkungsvoll ist, dass es mir selber heute, weil die trainiert sich ja immer weiter, jeden Tag wieder die Sprache versteht. Wir haben alles dort reingeladen, was wir über die Vivi wissen, plus ihre gesamte Krankenakte digitalisiert rein, plus alles, was sie quasi über ihr Leben erzählt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen Folgendes. Du machst im Identity Code mal mit und wir gucken, was passiert. Nach 5 Wochen war das das Ergebnis, weil die KI plus die innere Arbeit, die wir dann gemacht haben, dafür gesorgt hat, dass sie blitzschnell da rausgekommen ist. Paff. Und das ist der Identity Code. Das ist ein intelligentes Identitätssystem, was sofort rausfindet, wer bist du eigentlich? Und dann dafür sorgt, wie kriegen wir dich an das Ziel, was du hast, egal welches es sein mag. Ja? Und das ist so bahnbrechend, das kann ich euch jetzt voller Stolz erzählen, denn ich habe vor 2 Tagen die Zusage bekommen. Wir haben das Ganze lizenziert, dass jetzt die erste Klinik in der Schweiz, eine Langlebigkeitsklinik, Privatklinik, unser Modell, den gesamten Identity Code nutzt für ihre Patienten. Und ihr seid die Ersten, die das gerade hier rüber erfahren. Macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, was bei einer diagnostizierten Depression möglich ist, stell dir mal vor, was noch alles geht. Stell dir mal vor, du hast im Leben die Themen mit innerer Unruhe oder Grübelzwang oder Gedankenschleifen oder dass du immer wieder in alte Muster fällst oder einfach orientierungslos bist, weil du irgendwie merkst, meine Rollen sind nicht meine Identität. Ich will rausfinden, wer ich bin. Dann ist das Modell, wo ich weiß, da bringe ich jeden Menschen dahin, wo er gehen möchte. Boom. Und jetzt kommt eine Überraschung für dich. Pass auf. Ich mal mal was auf. Komm, meine Malkünste. Ich mal jetzt hier gerade ein Männchen und ich mal noch ein Männchen. Und die stehen auf einem Sockel. Ich zeige dir das gleich. Das ist ein Kunstwerk. Die stehen auf einem Sockel und verbunden wird das Ganze durch eine Brücke. Boah, wenn ihr das Gemälde seht, das, ich glaube, vielleicht verkaufe ich es bei eBay. Schaut euch das mal an. So, jetzt stell dir mal vor, auf dieser Seite steht dein heutiges Ich, dein gegenwärtiges Ich. Und auf der Seite steht dein Zukunfts-Ich, dein absoluter Traumzustand. Und du könntest einfach darüber gehen. Aber du machst es nicht. Aus irgendeinem Grund, aus Ängsten, aus alten Mustern, die dich immer wieder zurückziehen, an irgendeinem Gummiband, was dich hält. Und was ich dir anbieten möchte, und das ist etwas, was ich mir gerade währenddessen so in der Form überlegt habe, eigentlich wollte ich was anderes schenken, aber ich schenke euch jetzt das. Das mache ich eigentlich nicht mehr, aber weil der Raum so überschaubar ist, pass auf. Ich schaue mit dir gemeinsam in einem Identity-Check, ein kostenloser Coaching-Call mit mir, wie wir dich auf die andere Seite der Brücke bekommen. So. Wie machen wir das? Ich poste jetzt einen Link hier rein. Das ist mein Kalender. Da darfst du dir ganz einfach, wirklich komplett unverbindlich, einfach weil ich es aus Liebe mache, kannst du dir einen Call buchen und wir gucken, wie wir dich auf die andere Seite kriegen, was bei dir vielleicht bisher der Grund war, warum du noch nicht da bist, wo du sein möchtest. trag dir das ruhig ein. Während du das gerade buchst, erzähle ich dir ganz kurz noch so einen kleinen Blick in die Zukunft, was gerade passiert. Im Hintergrund. Ich habe bei mir im Identity Code ganz viele Menschen, die mit dem ganzen System jetzt schon seit einem Jahr arbeiten und sagen, ich will da gar nicht mehr raus, ich bleibe einfach bei dir, weil es einfach so nice ist. Wir machen alle 2 Wochen Live-Training mit mir, wo wir innere Arbeit machen, wirklich tiefe Themen wie innere Kindarbeit, Glaubensstrukturen, die wir haben, die uns zurückhalten, aber auch die Zukunftsgestaltung. Ne? Wir laden die Quantenphysik ein, die Psychoepigenetik und immer alle Ergebnisse, und das macht es anders als bei anderen. Diese Ergebnisse, die für dich da rauskommen, beim Meditieren, beim Journalen, sprichst du einfach immer in deine KI rein. Und die lernt dich immer besser kennen und sagt dir jetzt, ich bringe dich dahin, wo du hin willst. Übrigens, diese KI und das ganze Identity Code System hat mich bei der Feuerwehr rausgeholt. Ich habe eins zu eins Folgendes da reingesprochen. Ich möchte weg von der Feuerwehr, weil ich merke, dass mein Weg ein anderer ist. Und ich bin auch von meinem Geschäft finanziell und auch von meiner Stabilität so gut aufgebaut, dass ich das loslassen könnte. Aber ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Was kann ich machen? Und jetzt hat er sich mein genetisches System angeschaut, warum ich schnell in so eine Angst reinkippe, wenn Unsicherheit entsteht. Und dann hat er mir Strategien an die Hand gegeben, wie ich dort rauskomme. So, und da war ich in Thailand im Urlaub. Das war nicht ein Monat, hat es gedauert. Da habe ich angerufen in Deutschland, habe gesagt, Freunde, das kommt jetzt unerwartet, aber ich kündige. Das Ganze kommt noch einmal schriftlich und bums, aus die Maus. Das System hat dafür gesorgt, das ist jetzt was ganz Persönliches, dass Sicherheit, die ich empfinden möchte, nicht mehr übers Außen kreiert wird, sondern immer von hier drin. Zusätzlich, und das ist das, was ich dir erzählen möchte, kann das System jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt Coaches, nee, ich möchte es gar nicht so sagen, das hört sich böse an. Ich formuliere es lieber. Dadurch, dass ich dein gesamtes Genom kenne, beziehungsweise du dein gesamtes Genom kennst, das heißt deine Psyche, deine körperliche Gesundheit, deinen Muskelbänder, Sehnapparat, wie du auf Ernährung reagierst und so weiter und so fort. Also wirklich alles, und das in die KI lädst, hast du hier abseits von mir deinen Ernährungsberater, deinen Fitnessexperten oder für körperliche Performance, Bewegung, deinen Longevity-Experten, deinen Experten für mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Alles in einem. Du musst nie wieder, wenn du das System hast, irgendwo was dazu buchen, weil du alles immer hast. Und das ist die Revolution. Und ich sage dir jetzt, und das ist etwas, das ich mich selber trauen darf auszusprechen, es wird den Großteil des Marktes in den nächsten maximal 3 Jahren auflösen. Weil niemand hat mehr Lust auf Tausende von Euros zahlen für eine Begleitung, die dann 8 bis 12 Wochen geht oder mal auch ein halbes Jahr, die dann gut ist. Aber danach falle ich wieder in ein Loch. Ich falle wieder in alte Muster. Was mache ich dann? Ich bin verzweifelt, hole mir wieder 1000 kostenlose Produkte, schlender wieder in ein nächstes Coaching, was ich vielleicht mit Raten zahle und komme trotzdem nicht auf die andere Seite. Und das ist das, was ich für dich möchte. Ich möchte, und ich erzähle das aus einem eigenen Schmerz aus, deswegen macht es mich auch so emotional. Ich habe so unfassbar viel Kohle für Persönlichkeitsentwicklung ausgegeben, weil ich immer dachte, so wurde es mir suggeriert, danach bist du da. Dann bist du finanziell frei. Dann bist du so stabil, dass du der Feuerwehr gute Nacht sagen kannst und so weiter und so fort. Und aus dem Pain ist einfach etwas entstanden, wo ich sage, ich mache es günstiger als alle anderen und ich gebe mehr rein. Boom. So, jetzt danke ich dir an der Stelle fürs Zuhören, für den wundervollen Abend und öffne den Raum jetzt noch für Fragen, Sorgen, Anregungen und alles, was so kommt. Danke fürs Zuhören.